Herzlich willkommen zur ersten Arbeitsfolge des Jahres Baywatch Berlin. Das ist eine Arbeitsfolge.
Ja, was heißt das?
Eine Arbeitsfolge heißt, dass wir jetzt nicht mehr aus der Eventigkeit des Momentes, nämlich erste Folge,
stimmt,
gerade aus dem Urlaub oder dass man noch so irgendwas mit hineinbringt, was eigentlich noch nicht so richtig in der Routine angekommen ist. Und heute ist die erste Arbeitsfolge. Man geht einfach hin. Man hat da nicht mehr so groß da, was da noch so erlebt, was noch im Gehirn ist oder so.
Ja, heute müssen Themen geschrubbt werden, ne?
Ja, richtig. Jetzt kommen wir halt mal wieder zum Handwerk. Ja. Heute ist die erste Handwerksfolge. Ja. Wir können heute, wenn wir heute fertig sind, dann gehen wir zur Handwerkskammer Berlin und dann tragen wir uns da ein und dann muss man nämlich eine piefen.
Zeig mal deine Hände.
Wie, was mit meinen Händen?
Nee, zu sanft, Schmitti. Zu schön.
Wusstet ihr, dass meine man da auch eine rauchen muss?
Wir sind keine Handwerker, will ich nur ganz kurz klarstellen.
Ich bin Handwerker, ich bin sogar in eine Handwerkskammer eingetragen.
Was?
Friseur ist ein Handwerk und es hat goldenen Boden.
Ja, aber das ist auch mit schöne Hände verbunden.
Nee,
richtige Handwerker haben Pranken.
Das stimmt
da,
gar nicht.
Da sind Schwielen drauf.
Als Friseur hat man noch keine
du
schönen Hände.
Mit einem Daumen Bier aufschnipsen.
Nach 700 Jahren bist du immer noch in der Handwerkskammer.
Na sicher.
Was?
Kam da noch keiner, hat dir den Orden abgerissen?
Das ist wie so ein
Schmutzfink.
Monsieur. Ohrfeige.
Ein Loophole im deutschen Rechtssystem, dass ich immer noch Haare schneiden dürfte.
Aber was heißt das, dass du da in der Kammer noch bist? Bezahlst du da einen Beitrag oder wie?
Nee, weiß ich auch nicht.
Da ist man, wenn man Rente?
Wenn du Geselle bist, nee, Geselle kriegt man, wenn man Rente einzahlt. Wenn man Geselle ist, dann guten Morgen.
Was weiß ich, wo das Geld herkommt.
Wenn man Geselle ist, wird man da eingetragen. Und dann muss man da sitzen. Dann gibt es eine alte Tradition, das war wirklich so, dass alle Friseurinnen und ich, da braucht man nicht groß gendern, da war ich der Einzige. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann wird man da ein, dann gibt es so ein Witz verlesen, irgendwie so ein Blabla, sie sind jetzt in der Handwerkskammer und dann muss jeder in dem Raum, das ist so ein holzgetäfelter Raum.
Wie bei Schmitti im Saarland-Rathaus?
So ähnlich.
So stell ich mir vor,
nicht ganz so schick.
Ah, ja.
Und dann wird da drin eine geraucht. Das gehört dazu.
Was?
Ja.
Wird dann auch ins Klo gekackt und ein Bier getrunken?
Ja, genau. Also, da gibt es doch so ein Kotzbecken wie in so einem Verbindungshaus.
Warum wird da geraucht?
Weiß ich nicht. Können ja mal Leute, die sich damit auskennen oder diese Traditionen kennen.
Das ist interessant,
Ist doch heute nicht mehr, oder?
Also ich habe es noch gemacht. Da haben auch Leute eine Zigarette gekriegt, die nicht rauchen. Also.
Wollte ich gerade fragen, was wäre mit mir als Raucher?
Hättest du so nicht puffen können, weiß ich nicht.
Hätte ich auch gemusst,
Also vapen ist nicht da. Also das entspricht nicht der.
Aber da sollen die Leute wirklich mal Bezug nehmen. Das würden wir nächste Woche mal erklären.
Ich glaube nicht, dass das jetzt überall noch gemacht wird, aber es ist wohl eine alte Tradition, die dann, zumindest in meinem Fall, auch durchgezogen wurde von dem Chef da, was weiß ich. Ich will da niemanden in Bedrängnis bringen, aber die sind vermutlich alle in Rente, das ist ja alles schon über 20 Jahre her.
Kannst du ruhig machen.
Ja, egal, ne?
Echt?
Aber wenn der Handwerkskammer auffällt, dass du ganz viele Gebühren nicht bezahlt hast.
Was für eine Gebühr?
30 Jahre, die Handwerkskammergebühr irgendwie, monatlicher Beitrag, der Soli-Beitrag.
Das würde ich alles besser rausschneiden.
Ich habe schon wenig Ahnung von sowas wie Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer und so weiter, aber ihr schon mal gar nicht.
Kriegst du von den Post?
Nee, natürlich nicht.
Aha.
Ich arbeite ja auch nicht mehr in diesem Beruf. Ich bin da eingetragen auf ich glaube, das heißt Handwerksrolle oder irgendwie so.
Mhm.
Da ist man dann irgendwo da vermerkt, als der hat das mal gelernt und hat es irgendwie fertig gekriegt. Da steht auch nicht mit Ach und Krach, da steht einfach fertig.
Ja.
Und dann ist man da irgendwie so vermerkt als jemand, der das kann.
Ey, wisst ihr, was geil wäre? Wenn ich jetzt nicht so turbofaul und uninspiriert wäre, würde ich Folgendes machen. Jetzt mal so theoretisch. Dann würde ich so eine Podcast-Kammer gründen. Und dann mir auch so ein beknacktes Ritual ausdenken. Und dann müssten alle Podcaster in Deutschland bei mir erstmal vorsprechen. Dann rauche ich mit denen ein oder eben Alternativen, Und dann schreibe ich deren Namen auch in so eine Rolle. Aber manche sind zu kacke, da sage ich, du nicht, Freundchen, tschüss.
Als Ritual müsste jeder erklären, wie er da hingekommen ist.
Genau.
Was er da erlebt hat auf dem Weg.
Meinst du?
Und dann könnte die Anreise war. Ja.
Und dann könnte man direkt daraus noch eine Gewerkschaft machen eigentlich.
Ja, man kann es in der Mercedes-Benz Arena oder in der Uber Arena, wie es jetzt heißt. Wusstest du dir das?
Das heißt Uber Arena?
Ja.
Hä?
Das ist die Uber Arena.
Stinkt die jetzt auch? Wie ein richtiges Uber?
Keine Ahnung.
Ach so, ich dachte jetzt richtig nach Furz jetzt.
So,
wie ein Uber.
Haben wir sonst noch Themen?
Ich habe eine Frage an Prominenten.
Was? Jetzt schon?
Welchen Prominenten? Man muss ja mittlerweile
an dich, Klausi,
im Jahr 20 dieses Podcast muss man ja fragen, an welchen Prominenten?
Du bist der Hauptprominente mit Dienst an der Brücke.
Gut.
Fragen an den Prominenten.
ganz aktuell über die Nachrichtenticker hier bei uns reingeflattert. Eine Nachricht aus Frankfurt. Da gab es einen schrecklichen Vorfall, der jetzt vor Gericht verhandelt wird. Und zwar hat sich da ein Polizist in der sogenannten Berufsehre beleidigt gefühlt. Was war geschehen? Der Polizist war unterwegs auf Streife mit seinem Kollegen und trifft dort auf Jeremy S. Muss man so aussprechen. Man sagt nicht Jeremy, man sagt Jeremy S. Und Jeremy S. grinst provokativ, hat laut Gericht schon eine Pulle Wodka im Hals und spielt den Song Fuck the Police.
Also und von flex, NWA?
Exakt. Und ich stelle mir vor und flex dabei die Guns, die Muckis und hört da so Fuck the Police, ne? Hä? So Rap, Hibbeli, so Hibbeli, Hip-Hop.
Steht irgendwo am Stromkasten
und
auf der Straße und der hört das.
Und platzt dem Streifenpolizist absolut der Kragen und er schmeißt Jeremy S. auf sein Auto. Jeremy S. sagt: Ich wurde von hinten am Hals gepackt, in den Schwitzkasten genommen und mit dem Rücken auf den Streifenwagen geklatscht. Dabei, und jetzt kommt das Drama, ist meine Kette kaputt gegangen. Dann hat der Polizist noch gerufen, verpiss dich und mach das Lied aus. Warum ist das eine Frage an den Prominenten?
Das warum ist das keine Checker-Frage?
Was ist geeignet, um dich in deinem Berufsstand Moderator so auf die sogenannte Palme zu befördern und zu bringen, ja, dass dir richtig der Arsch platzt und du ausflippst und jemanden auf dein Moderatorenfahrzeug donnern würdest?
Antwort Schmidt zählt nicht.
Aber es geht mir mehr um so Themen, weißt du, was wir vor 10 Jahren, Schmidt und ich, auf so sogenannten Homepartys in so Wohnungen viel erlebt haben, war es, Leute gesagt haben, wenn man in diesem Gesprächsbereich war, was machst du so? Und dann jemand sagt, ja, ich studiere ja dies, das, Ananas, ne? Und dann haben wir so verschwiegen gesagt, ja, wir sind im Fernsehen. Und dann haben die gesagt, mit so einem Triumphblick, ich habe keinen Fernseher mehr zu Hause. Und dann dachten die, dass wir auch explodieren und denen die Kette aus dem Maul hauen. Aber in Wirklichkeit haben wir gesagt, ja, okay.
Ja.
Und gibt es aber was dich vielleicht provozieren könnte? Wie sieht es aus, schlechte andere Sendungen, schlechte Moderationsleistungen, ja,
also genau,
in anderen Formaten?
Also was heißt schlechte Moderationsleistung? Es ist ja auch oft Geschmackssache.
Absolut.
Aber klar, jetzt gerade, wir sitzen ja auch, es gibt schon so ein paar Sendungen, wo man jetzt sagt, die gucken wir jetzt nicht nur wegen der Moderation. Also auch viele andere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich selber nehme mich da jetzt gar nicht so besonders.
Ja.
Aber es gibt manchmal so Sendungen, wo man sagt, da geht's eher darum, ob da Promis vorm Lagerfeuer sitzen oder ob da einer irgendwie neben den Wäscheständer scheißt. Oder
hat nur gepisst.
Hat nur gepisst, ja.
Ja.
Und wo man jetzt sagt, wenn da so eine Moderation kommt, denkt man auch, trägt die jetzt zur Unterhaltung noch bei oder eher so, dass man also böse wird dabei.
Aber nehmen wir mal an, jemand eröffnet den Fernsehpreis rein hypothetisch mit dem Song Fernsehpreis Come On. Auf dieses Come On, Fernsehpreis Come On. Würde dich das dann wütend machen, weil du sagst, das ist gegen meine Entertainer-Ehre?
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also manchmal finde ich es auch super witzig, wenn das halt alles so, wenn es alles so richtig implodiert,
ja,
weil die Idee genauso beschissen ist, wie man jetzt hätte erahnen können. Das macht ja manchmal auch Spaß, so dabei zuzuschauen, wie da alles dann mit 180 gegen die Wand fährt.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es manchmal auch, und das ist vielleicht schon auch Fernseh-Ehre, dass man sagt, meine Güte, das ist eine vertane Chance, da ist ungehobenes Potenzial in so einer Situation, da ist eine Bühne, da ist Geld, da sind Lampen an, da gucken alle zu, jetzt mach halt was. Und wenn man dann da gefangen ist in dieser Situation, also entweder als Fernsehzuschauer und Zuschauer zu Hause oder da im Saal oder so, dann regt mich das schon auf. Ja. Aber es ist schon eher so, dass ich mich also über so Sketche als Moderation, wenn also Moderation verkommen zum Sketch und man hat dann noch witzige Requisiten dabei und man reißt immer so ein bisschen die Augen auf und man grimassiert sich so durch die Informationsübermittlung der notwendigen zu moderierenden Infos.
Ja, wenn man noch grimassieren kann.
Und dann grimassiert man sich oder praktisch gibt diesen Teil ab an jüngere Kollegen.
Ja.
Und dann führt man da so Witzchen auf. Das ist schon so, wo ich mir denke, da müsste man eigentlich zurück zu deinem Leisten, sagt man, Schuster. Ja. Und vielleicht einfach mal sagen, was ist, was wird und moderat im eigentlichen Sinne sein.
Ja.
Verbindend.
Ja.
Deswegen gibt es ja Moderatoren, sonst könnte man das ja durchlaufen lassen. Dass man so ein bisschen sagt, hier haben wir was rausgeschnitten, aber die Infos, die sie jetzt brauchen, um den nächsten Teil zu kapieren, die gebe ich ihnen jetzt und weiter geht's.
Ja. Schmitty.
Wie siehst du das denn, Schmidolido?
Ich nehme jetzt mal, du hast nicht davon gesprochen, aber wenn ich jetzt das Dschungelcamp mal nehme, ja, dann muss man ja auch eingestehen, dass vielleicht die Moderation so ein bisschen eine Abschwächung der Boshaftigkeiten, die das Format notwendigerweise mit sich bringt, ist. Das heißt, wenn die Moderation sehr comichaft ist und die jede Sekunde schreien, ich mein's hier nicht so ernst, dann kann man auch leichter sagen, guck mal, da ist eine höchst depressive Frau im Camp, die kriegt gerade Nervenzusammenbruch, aber irgendwie ist es immer noch witzig.
Interessantes.
Es geht aber nicht, wenn du das so moderierst wie Steffen Halaschka. Dann kriegt jeder Depressionen und schaltet ab. Also ich finde es ist eine Geschmackssache, aber ich finde es clever gedacht, dass man das ganze Dschungelcamp inklusive des Openings und alles schreit danach, das ist im Grunde unser South Park.
Okay, Schmidt, gibt's was im beruflichen Kontext, wo du jemand so richtig auf dein Polizeiauto, auf dein Inneres schmeißen würdest?
Der?
Was ist jetzt?
Ja, ob's da was gibt, wo du dich mal so aufgeregt hättest.
Ich ziehe die Frage zurück.
Ich habe letztens, ich war bei Leuten zu Gast, das wird jetzt so ähnlich sein wie mit dem Zirkuszelt von der Hochzeit, ne, wo wir mal drüber gesprochen haben, wo dann praktisch der Fragensteller, die Fragenstellerin in dem Fall, sich selber über die Spezialität der Frage so sich identifiziert hat, den Menschen gegenüber. Ne? Wir haben eine Checkerfrage bekommen, da ging es um eine private Angelegenheit im Zusammenhang mit einer Hochzeit und über die sehr genaue Formulierung dieser Frage an uns konnte man jetzt als Betroffene erahnen, wer wohl die Frage gestellt hat und um welche Hochzeit es sich handelt. So. Und da sind im Privaten dann Dinge passiert. Das könnte mir jetzt auch passieren, wenn ich jetzt praktisch eine Checkerfrage stelle.
Eine eigene Checkerfrage, die du selber einreichst.
Eine befreundete Familie, bei der ich zu Gast war.
Und sollen wir da den Jingle jetzt spielen? Weil du die jetzt wirklich einreichst, die eigene Frage.
Baywatch Berlin Checkerfrage, wir checken das für dich.
Freunde, wir stehen auf ganz, ganz dünnem Eis heute mit der Folge.
Warum?
Also erst haben wir da so ein bisschen da die Kollegen schelte, dann haben wir dies, das, da hast du dich auch nicht von abbringen lassen. Jetzt willst du noch irgendwelche Familien reinhalten. Ne?
Ja, okay.
Überlege gut, wähle deine Worte weise.
Was ist mit deinen Freunden?
Ich war da bei den Freunden, ne, die das jetzt machen. Und die haben auch also Kinder. Und ein Kind heißt Henry. Und jetzt wissen Sie Bescheid.
Ja.
Und Henry.
Ich habe richtig Herzklopfen, weil ich mich
gar nicht. Nein.
Um den Ärger, den du jetzt.
Ich glaube nicht.
Ja.
Also, und es ist so, dass der Henry, das ist auch noch ein ganz kleines Kind, also so, ich weiß nicht, wie alt er ist, also zwischen 4 und 6, würde ich sagen. Und der hat an Weihnachten offenbar in seinem Zimmer so eine Art Geschäft aufgebaut. Und dann mussten alle Verwandten, die dann da waren, mussten dann da reingehen. So, ne? Und so Teile dieses Aufbaus von diesem Weihnachtsgeschäft stehen dann noch in dem Kinderzimmer. Und dann hat er ein großes Schild an seiner Tür, wo was draufsteht, was das für ein Geschäft ist. Und da waren die Eltern, also haben es so gezeigt und es war immer so, ach guck mal, wie süß. Und er mit seinem Geschäft und so. Und jetzt steht aber, da sollte stehen Henrys Weihnachtsshop. Jetzt ist aber das so schlecht aufgeschrieben in der Handschrift, dass da ziemlich deutlich zu lesen ist, Henrys Wehrmachtsshop.
Oh. So. Und, in diesen Zeiten.
Ja. Und es ist jetzt niemandem aufgefallen. Und ich lese das und bevor mir die Geschichte erzählt wurde, was das soll, habe ich das Schild gesehen und dachte, was ist denn Henrys Wehrmachtsshop?
Weiß Henry mehr?
Mit so Weihnachtsmützen und so Sternen und so drumherum. Und dann habe ich mir das Kind zur Seite genommen und habe gesagt, was verkaufst du denn hier?
Ja. Bist du ein Nazi?
Bist du Verfassungsfeind? Was machst du denn hier?
Ja, weiß der Verfassungsschutz Bescheid.
Jetzt schon.
Weißt du, die lungern da beim Hotel in Potsdam im Gebüsch und Henry hat da seinen Wehrmachtsshop aufgemacht.
Und verkauft da irgendeine Bazooka und Stahlhelme.
Auch ein guter Stoff für eine Netflix-Serie, für die BTF, oder? Direkt gucken, wie der Shop da läuft, das Ganze gut verfolgen.
Ja, klar.
Mehrere Staffeln.
Top. Ja, illegaler Waffenhandel aus dem Kinderzimmer.
Ja, genau.
Aus dem Kleinkindzimmer.
Oh Gott.
Das wäre lautet jetzt die Frage?
Die Frage ist,
was hat denn der für Knarren? Kann man da einen Schnapper machen?
Alles was habe ich da gesehen? Eine Walther P38 hatte der.
Ah, ja.
Ja, und sowas eben. Ja. was soll ich denn jetzt? Also jetzt ist ja praktisch die Katze aus dem Sack.
Ja, was machst du jetzt, ne?
Na, jetzt, man jetzt das hat an? Sich das ja...
Weil das eine Checkerfrage ist, du musst am Ende jetzt noch sagen, so, ja. Würdet ihr das Kind zur Seite nehmen? Oder?
Würdet ihr das Kind zur Seite nehmen und ihn aufklären über
die... Internat. Wie alt ist das? 4 oder 5, ne?
Ja.
Da würde ich mal beim Zweiten Weltkrieg sprechen. Dass dem einfach der historische Kontext klar wird. Ja. Kann man nicht früh genug
oder anfangen. Soll man einfach praktisch rausfinden, welches Elternteil das geschrieben hat und dann dafür sorgen, stimmt, dass sie eine bessere Handschrift kriegen. Also würde das dem Kind auch viel Stress ersparen, denk wenn der schon, jetzt in so eine Einrichtung kommt, wo der da im wahrsten Sinne des Wortes auf links gezogen wird. Das ist ja vielleicht ein bisschen viel für den Jungen. Ja.
Also, meint ihr, dass alle Nazis so entstanden sind, dass die Eltern sich verschrieben haben?
Das kann sein.
Könnte sein, ja.
Das kann sein.
Ja.
Wer sich gut, mal, wie entstehen mal Nazis macht. So, ne? Ja. Du, aufgepasst. Im Kinderzimmer geht's los.
Absolut, während den Anfängen.
Ja.
Ja. Gut, okay, also ich glaube, diese Checkerfrage wird jetzt auf mich zukommen.
Ja.
Also dieses Gespräch wird jetzt auf mich zukommen. Und ich werde dann mal berichten, wie sich das jetzt gelöst hat. Mit dem Wehrmachtsshop.
Ich habe auch noch eine persönliche, aktuelle Checkerfrage. Und die geht auch in die Richtung, Jakob, was du meintest, so wann einem die Hutschnur platzt im Arbeitsumfeld.
Ach.
Meine Frage an euch lautet, also wir sind ja öfter mal im Studio, im Fernsehstudio. Und dort sind dann nicht nur Menschen von Florida TV, sondern dann trifft man ja auf die sogenannten Gewerke. Das heißt, ist der Lichtmann, sind Kameraleute, das ist sonstiges, ja?
Mhm.
Und dann probt man so vor sich hin und dann ist man auch sehr darauf angewiesen, dass diese Gewerke von außerhalb einen ähnlichen Eifer und Euphorie an den Tag legen. Was man denen gar nicht, also was ich vollkommen verstehe, wenn sie das nicht tun, denn wir kommen freitags da nervös rein ins Studio, sagen, das ist jetzt das Allerwichtigste, was die Fernsehwelt je gesehen hat. Wir müssen heute mal Überstunden machen, wir müssen heute mal dies, wir müssen heute mal das. Und die denken sich nur, fuck you, ich habe 8 Stunden Arbeitszeit und am Montag kommen die nächsten Verrückten und erzählen mir, dass das hier das Wichtigste ist. Das als vorweg, ich kann verstehen, dass man da jetzt irgendwie nicht sagt, so ich will mir jetzt den nächsten Krimi-Preis einsammeln. Aber wie würdet ihr reagieren, wenn ihr jetzt auf ein sogenanntes Gewerk zugeht und ihr habt eine Vorstellung, wie man vielleicht, ich spinne jetzt rum, das Studio ein bisschen anders beleuchten soll.
Mhm.
Und man sagt so, guck mal, das ist ja jetzt ganz blau, das Studio, das sieht ja dann aus wie in einem Nachrichtensender. Wir hatten eher die Vorstellung, dass das ganze Studio so rot angeleuchtet werden soll. Könnten wir das machen? Und wenn dann... der Beleuchter sagt, also wir sind hier in Berlin und wenn ich zaubern könnte, dann wären wir in Las Vegas und lässt dich dann stehen. Wie wäre eure Reaktion? Es ist jetzt ein hypothetischer Fall.
Der hypothetischer Fall, dann musst du ja. Da musst du halt genau gucken, was jetzt hier los ist, weil jeder falsche Schritt praktisch dazu...
das finde ich gut. Gucken, was los ist. Schreib mich mal auf.
Okay, warte, ich nutze
es. Jeder falsche Schritt kann dafür sorgen, dass man sich noch weiter entfernt von Las Vegas. Ne?
Wie meinst du?
Naja, wenn man jetzt anfängt zu sagen, dann sind doch bloß die drei
Werter,
Lampen.
Machen Sie die Lampen an.
Ja, das geht doch nur um die drei Lampen hier. Dreh die dann in die richtige Richtung, mach die von blau auf rot. Und jetzt was laberst du mich voll mit Las Vegas.
Mhm.
Könnte vielleicht dafür sorgen, dass noch weniger von der Motivation, die du dir...
Aber wenn man jetzt die nochmal auf links dreht, dann sagst du, jetzt reicht's hier, ne?
Ja, genau. Jetzt, das passt mir nicht und du machst das jetzt, ne? So Hände in die Hüfte, ne?
Ja.
Du machst das jetzt.
Ja. Das meinst du, wäre nicht gut?
Vielleicht nicht unbedingt.
Okay.
Vielleicht könnte das dazu führen, dass das in, wie nennt man das, Dienst nach Vorschrift endet.
Ja.
Und dann wird nur noch das Nötigste getan. Und das Nötigste ist nicht das Schönste und vor allem nicht das, was du dir vielleicht erhoffst. Das heißt, am Ende...
Wie würdest du da rangehen?
Ey, ich hatte mal eine vergleichbare Situation, wenn ich da ganz kurz ausholen kann. Ich weiß nicht, ob sie im Podcast ist oder ob ich es ganz kurz ausholen kann. Ich bin mal für Radio Fritz mit irgendwie 30 Leuten in einem Reisebus nach Amsterdam gereist zu einem Fettes Brot-Konzert. Weil die hatten damals einen Song, der hieß, sie ist abgehauen nach Amsterdam. Kennt ihr den noch? Sie ist abgehauen nach Amsterdam. Und dann sind wir mit diesen Hörern dahin gefahren mit dem Bus aus Berlin und ich habe das begleitet und da so immer ins Programm geschaltet. Und ich komme am Ostbahnhof an, wo der Bus losfahren sollte und habe den Bus geguckt. Da standen viele Busse. Und dann habe ich einen Herrn den ich als Busfahrer vermutet habe, angesprochen und hat gesagt, sind Sie der Bus nach Amsterdam? Und hat er gesagt, ich nicht, aber dit. Und hat hinter sich auf den Bus gezeigt. Und auf diese Art und Weise, ja, dass er jede Frage mit so einem Berliner unwitzigen Witz beantwortet. Alles auch in der Folge, was man besprechen musste. Da habe ich gesagt, ja, wann ist denn der nächste Stopp? Und da muss ich nochmal so eine Schalte machen. Man musste Sachen organisieren. Und das ging nur so und immer mit solchen Gags. Ne? Und irgendwann ist mir so richtig, und da war ich glaube ich irgendwie 20, der Kragen auch geplatzt. Und dann habe ich einfach den zu reden gesagt, Entschuldigung, wir können so nicht miteinander weitermachen. Alles, was ich Sie frage, beantworten Sie mit einem dämlichen Witz. Und so können wir nicht miteinander reden, weil das macht mich super sauer. Und wir kommen nicht an den Punkt, wo wir mit dem Gespräch hinwollen. Und dann habe ich den da so auf unseren Topf gesetzt und hat er einfach nur Bass erstaunt geguckt und danach lief's.
Ja?
Ja, kurioserweise. Und das ist mein altes Geheimnis, habe ich hier schon oft gesagt. Berlinern muss man mit einer entwaffnenden, unglaublichen Frechheit, Unverschämtheit und schlechterer Laune begegnen, als sie mit einem auf, als sie ja, auf einen zugehen. Ja, ja. Wenn man das tut, dann bekommt man auf so eine Art Level. Und in dem kann man wieder normal miteinander ins Gespräch kommen. Probiert es alle aus.
Ich habe eine ähnliche Erfahrung, die mir gerade wieder einfällt, die mir lange nicht mehr eingefallen ist. Ich habe mal Silvester 1999 habe ich hier in Berlin gefeiert.
Ja.
Und da hatte ich so einen Kumpel, der hieß Franz. Also schöne Grüße, ne? Ja. Den gibt es wahrscheinlich immer noch. Mal gucken, vielleicht treffe ich den ja mal wieder. Der war ein witziger Typ.
Ja.
Und der hat schon in Berlin gewohnt. Und das war so einer, der wusste, wie man hier mit den Leuten umgeht. Und ich kam aus Oldenburg mit großen Augen und viel Angst im Gepäck, kam ich da in diese dreckige, große, vollgeschmierte Stadt und ausgerechnet noch an Silvester. Und dann laufen wir über eine Straße, da wollten wir irgendwo hin, zu irgendeiner Party oder irgendwie sowas. Und dann laufen wir über eine Straße, ich war ja echt noch jung. Und dann schießt einer auf uns mit so einem römischen Licht.
Das ist so eine Röhre,
ja, da kommen so Kugeln raus. Und da schießt einer auf uns von so einem Kiosk aus, schießt der auf uns mit so einem römischen Licht. Und ich so, oh Gott, bloß weg. Ne? Und ich wollte abhauen. Und Franz hat sich umgedreht und hat zu dem gesagt, wenn du noch einmal auf uns schießt, dann trete ich dir in die Eier. Und dann hat er aufgehört. Und ich dachte, nein, Eskalation, das kann nicht wahr sein, wir werden sterben, er wird uns umbringen. Und dann hat er aber aufgehört und dann ist Franz ganz normal weitergelaufen und hat dann noch, hat dann gesagt, man darf sich hier nichts gefallen lassen. So, dann habe ich so gesagt, boah, dann war ich richtig beeindruckt. Und dann, und als nächstes, weißt du, was der dann als nächstes gemacht hat, fällt mir jetzt ein, hat mit der Geschichte nichts mehr zu tun. Aber als nächstes ist er zu McDonald's reingegangen, hat da einen so einen Donut geholt. Da gab es irgendwie Donuts bei McDonald's.
Also gibt's immer noch.
Ja?
Ja.
Und hat er den Donut genommen und hat den unter einen so Scheibenwischer von einem Auto drunter geklemmt. Und dann habe ich gesagt, was machst du da denn? Dann hat er gesagt, das Auto gehört einer Frau, die ich gut finde und die mag gerne Donuts. Och, und dann sind wir weitergelaufen. Aber der hat einfach so einen ollen, triefenden Dings im Dezember da und da drunter geklemmt, ist weitergelaufen. Hat er auch nicht Bescheid gesagt oder so? Das war irgendwie ein kurioser Typ.
Mega, liebe Grüße.
Hat er richtig so drunter gepackt, als würde die sich jetzt in den verlieben, weil der da unter den dreckigen Scheibenwischer einen Donut geklemmt hat.
Also Schmidt, schätzt du das?
Du sollst dem Lichtmann jetzt keinen Donut und das
es
Lichtpult
ist ja
quetschen.
Nicht der Lichtmann.
Das war rein.
Ja,
aber ich sage ja nur, aber das wäre jetzt auch hypothetisch nicht die Lösung. Das war nicht der Teil der Geschichte, der für dich jetzt wichtig war.
Das habe ich jetzt aber mitgenommen.
Du sollst schreien, ich trete dir in die Eier.
Ja.
So. Das soll bitte hängen bleiben. Okay.
Hey, entweder du machst das Licht jetzt rot oder ich trete dir in die Eier! So muss es machen, so wie Klaus Kinski.
Okay, ich probiere es aus.
Komm du hierher! Hier zu mir! Er hat eine Peitsche genommen und ihm in die Schnauze gehauen! Das hat er gemacht!
So.
Entschuldigung. So, jetzt sind alle wach, ne? Es gibt so ein paar Leute, die wollen dann einschlafen, ne?
Ja, das macht mich, die bringen mich immer auf die Palme, Leute, die zu unserem Podcast einschlafen wollen.
Werbung!
So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man kann putzen. Ja, man kann...
Spart viel Zeit morgens.
Man spart viel Zeit, so, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit drei Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren und das ist dann Zahnersatz und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig, in welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, Auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 Euro im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann, was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllungen statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben. Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zuweisen könnt. Allianz.de/mein-zahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/mein-zahnschutz war das, ne?
Mhm. Der ist genau. Reingepackt.
Ist reingepackt.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende.
Drück mal auf die Technik-Ecke.
Wie bitte?
Ja.
Freiwillig?
Ja.
Freiwillig?
Ja, ja.
Oh, ich glaube, ich ahne, worum es geht.
CES.
Daddeln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke. Hier ist für jeden was dabei.
Kannst du mir versprechen, dass es nicht um irgendeine Waschmaschine mit Disk oder um mit WLAN, Toaster oder so eine langweilige Scheiße geht, sondern um was Cooles?
Also, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich die Technik-Ecke selbst abfahre.
Genau.
Und also muss da ein Revolutionär sein.
Jetzt müssen wir erstmal alle eine rauchen zusammen. Oder nicht?
Ja, als Ritual.
Ja. Und es geht natürlich um die Glas
Apple Vision Pro.
Richtig.
Das
nächste
ist überraschend,
Woche.
Wie frei mir das jetzt
ist. Es ist jetzt meine Technik-Ecke.
Mag das wohl
Glas hieß, sei ruhig. Also. Die Apple Vision
Pro. Hast du sie
Pro.
Dabei?
Nein. Die startet nächste Woche in den
Hast
USA.
Hast du sie bereits auf?
Nein. Und es ist bei mir, also ich refreshe alles, was es da an News gibt und ich warte sehnlichst auf die ersten User-Berichte. Bisher gibt es so ein paar Tech-Nerds, die durften die vielleicht mal kurz aufsetzen und so. Es ist alles. Ich bin dann gespannt, wenn der Erste im Laden war, hat sich die geholt, sitzt zu Hause und erzählt, das ist die Revolution, das muss man haben. Sie ist ein bisschen pricey, würde ich sagen. Also,
das heißt teuer auf Deutsch, ne?
Ja, 3.500 Euro muss man dafür hinlegen.
Das sind sozusagen reiche teuer. Pricey. Ja, das hat so eine teure Atmosphäre.
Kostenintensiv.
Mann, das habe ich von Joko gelernt.
Ja, klar.
Das sagen auch Architekten, bevor sie einen Bad aus Gold bauen. Ist ein bisschen kostenintensiv, aber sehr schön.
Ist pricey, aber ist ja logisch. Das ist witzig, ne? Ein sehr gutes Wort.
Pricey.
Ja, sehr gutes Wort, weil es zeigt so, es hat so eine teure Atmosphäre.
Ja, aber es nimmt es nicht zu ernst.
Nee.
Es nimmt es nicht zu ernst.
Das ist so spielerisch.
Ja, ja. Das ist witzig teuer. Ja,
da glüht die Kreditkarte, aber ist halt pricey.
Ja, das ist ja auch lustig für sich gesehen, wenn was pricey ist.
Also die ist definitiv pricey, weil man kann sein Geld nicht dümmer ausgeben.
Dümmer war, weiß ich nicht.
Das ist ja Gegenstand der Diskussion, klar.
Boah, ich finde das so geil, dass ihr so noch geiler drauf seid als ich und dass ich erstmal gucken kann, ob die überhaupt gut ist an euch. Das ist richtig herrlich.
Ja, ich gebe aber zu bedenken, ich werde jetzt nicht da am ersten Tag da stehen und die sofort kaufen.
Natürlich.
Ich warte auch auf Glas.
Ja. Dann kannst du einen Tag weiter hingehen.
Ja. Und wenn mir Glas nach Woche 2 immer noch sagt, das ist eine Revolution, dann überlege ich es mir gut. So, also die kostet sehr viel Geld. In meinem Fall, ich habe eine Brille, ich muss sogar noch so Linsen einsetzen von Zeiss. Die kosten dann jeweils nochmal 150 Euro. Dann
die beiden zusammen oder eine Linse?
Naja, ich habe zwei verschiedene Stärken.
Und dann musst du zwei.
Und dann muss ich wahrscheinlich zwei verschiedene. Und dann hast du wahrscheinlich 300 Euro. So, also 3.500 Euro plus 300 Euro die Linsen. Mhm. Das Case, da ist nichts Besonderes, kostet aber 150 Euro.
Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Du musst das extra bezahlen, das Case.
Jawohl. Dann,
kann ich auch ohne Case benutzen?
Ja, ich glaube, aber willst du das 3.500-Euro-Ding? Mhm. Dann wurde, das ist jetzt schon absehbar, sehr angeraten, dass man Apple Care dazu nimmt.
Mhm. Weil es anderen kaputt geht?
Weil, wenn es kaputt geht, kann es denselben Preis die Reparatur kosten wie das Gerät an sich. Apple Care kostet 400 Euro.
Sie sind über 4.000 Euro gerade, wenn ich richtig gerechnet
habe. Das ist korrekt. Das wird man wohl bezahlen müssen und da hat man noch keinen Ersatzakku. Der Akku hält, glaube ich, nur 2 Stunden. Und wenn man da irgendwie jetzt länger auf Fahrt sein will oder so.
Na, ich glaube, so lange brauche ich die nicht.
Okay. Gut,
Glücksspiel. Da bin ich schon durch.
Ja. So, also ist das eine Kostenspiel.
Ich habe eine App gesehen, ich weiß nicht, ich glaube, die gibt es nicht und die ist auch nicht geplant. Das ist so eine Vision davon.
Ja.
Das würde dich interessieren.
Aha.
Trotzdem. Und da geht's.
Warte, ich zieh kurz die Hose wieder.
Da geht's um Formel 1.
Oh!
Ja.
Krasser Twist.
Krasser Twist. Aber deswegen dachte ich, habe an dich gedacht.
Boah, das wäre geil, dann sitze ich da auf dem Sofa
nein,
und fahre Formel 1.
Nein, noch geiler. Die haben also in dieser, das ist glaube ich wirklich eine Vision, so ein, was man machen kann, weil das ja möglich ist. Es geht ja um Augmented Reality, also praktisch implementierte Dinge in deiner echten Welt sozusagen. Ja, das ist nicht, wenn du willst, ist das so eine komplette VR-Experience, aber du kannst eben auch praktisch Teile in deine reale Welt mit hineinbringen und du schaust durch die Brille durch in dein echtes Zimmer und dann sind einzelne Dinge da zu sehen, zum Beispiel auf deinem Tisch. Und ich habe das gesehen, dass du alle Informationen, die du eben geben kannst für Formel 1 Autos, also weiß ich, Öldruck und so, das siehst du alles auf so einer Anzeige vor dir. Das ist einfach, das ist vor dir und dann hast du die Strecke auf dem Tisch und du siehst die Autos live über die Strecke fahren.
Das ist ultra. Ja, es ist auf jeden Fall die Zukunft, ne?
Also wie eine Märklin-Eisenbahn. Auf dem Tisch steht eine Formel-1-Strecke, das ist aber die echte Formel-1-Strecke, mit den echten Autos. Es ist also machbar und währenddessen hast du überall so kleine Dinger in der Luft hängen, so
also
Bars.
Also es ist nicht die echte Formel-1-Strecke.
Nein, aber es ist ein digitales
Das wäre eine Revolution.
Das wäre eine Revolution, mit super kleinen Rennfahrern.
Aber war das jetzt dumm, Schmitty, dass ich mir noch diesen Riesenfernseher gekauft habe?
Nein.
Das nicht?
Nein.
Da kannst du entwarnen.
Ich habe noch mehr Bummer im Gepäck.
Okay, also wir haben jetzt erstmal Bummer 1, Downer 1, über 4.000 Euro erstmal, dass du das Ding ans Ruckeln kriegst.
Pricey.
Ne? Pricey. Sehr, also das ist mehr als pricey.
Mhm. Da würde ich sagen, wenn so die...
Da kann man ein Auto für kaufen, ist euch das klar?
Wenn es so die Bummer-Kategorien von 0 bis 10, also 10 ist der Oberbummer und 0 ist, ja, scheißegal. Ne?
Das ist 10, finde ich.
Dann würde ich sagen, ist das eine 2.
Hä?
Der Preis.
Was? Wie, weil noch mehr noch kommt? Also im gemessen am Produkt?
Ja. Es wird noch schlimmer.
Es wird noch schlimmer.
Ich wusste nicht, dass du mir das jetzt kaputt redest. Nein,
das ist hier ein objektiver Bericht.
Ja. Ich freue mich seit Jahren darauf.
Schmitty ist Schüler von Augstein, wenn es um Technik geht.
Bitte?
Nummer 2. Das Ding, und das hat auch was mit dem Bummer Nummer 1 zu tun, aber jetzt ist erstmal der zweite Platz. Also, würde ich sagen, so eine 5 von 10.
Ich liebe Klartext, Schmitty.
Es ist sehr umständlich oder einfach nicht dafür geeignet, dass man die Brille kurz absetzt und seinem Freund oder der Freundin aufsetzt, da mal durchschaut.
Ja, ist doch super.
Hä, was ist daran super?
Das ist gar nicht super.
Das ist wirklich dumm.
Du magst das gar nicht.
Mann, es ist eine Brille. Hier, setz meine Brille. Das stört mich nicht. Ich will nicht mit dir aus derselben Pulle trinken. Aber du kannst doch meine Brille aufsetzen.
Du magst nicht mehr, wenn sie einer auf deinen Stuhl setzt, weil das eklig ist.
Nein, das stimmt nicht. Ich finde das eklig, wenn jemand in mein Brot beißen würde oder in mein
Tu jetzt nicht so normal, ey.
Ey, eine Brille. Du kannst jetzt meine Brille. Du kannst jetzt für den Rest des Podcasts meine Brille tragen, wenn du das willst.
Du tust jetzt ganz normal.
Ich tue gar nicht normal.
Stell dich nicht so da.
Das ist doch dem, du zahlst über 4.000 Euro und dann hast du das Gerät praktisch nicht mal im Haus.
Dass er sich hier so präsentieren kann, als wäre er normal.
Das ist ein Unterschied. Eine Brille
kannst
dagegen. Du sofort.
Schmidt.
Ich würde auch keine Kopfhörer.
Das geht nicht.
In ihr Kopfhörer würde ich nicht tauschen.
Aber
die Brille schon.
Er soll das, selbst wenn er recht hat, soll er das nicht als Transportmittel dafür nehmen, hier so zu tun, als wäre er ein normaler Mann.
Ich gebe es auch zu.
Das hasse ich.
Ich würde jetzt nicht meine Schlappen teilen und auch nicht aus demselben Glas trinken, aber eine Brille würde ich sagen, hier, klar. Das gehört doch dazu.
Aber ich will auch da Offenlegung. Ne?
Ja.
Und Klaas, wenn du ehrlich bist, musst du mir da recht geben. Du hattest auch alle 3D-Brillen da, ne? Hast du immer gekauft. Ne?
Ja, sicher.
Und dann musste man zum Rapport in dein Büro.
Du warst ein Pionier von diesen Brillen.
Ja, wenn ich von was begeistert bin, bin ich Olli Schulz. Ja, Olli,
und
Olli hat mich missioniert. Und dann, ja klar, wenn man von was begeistert ist, wisst ihr aber sowieso bei mir.
Dann sagst du mal, komm her.
Egal, was ich habe oder was ich toll finde, das kann alles Mögliche sein, dann möchte ich, dass ihr euch an der Freude teilhaben lassen. Und deswegen quatsche ich euch voll mit meinen Sachen.
Wir reden ja hier von Early Adoptern.
Ja.
Wenn du der Erste bist, der im Apple Store steht, dann willst du die als erstes haben, um dann zu sagen, Leute, ich habe die Zukunft gesehen. Klar, ja. Ich habe sie hier in meinen Händen. Und dann kannst du nicht sagen, zieh die auf, sondern du musst sagen, hast du noch 4.000 Euro über? Dann kannst du auch die Revolution sehen.
Aber
und
clever,
dann kauft das keiner.
Stefan, man ist super begeistert und man kann es dem anderen nicht geben. Das ist doch die beste Werbung, die
also,
man machen kann.
Wenn man so, wenn du hast praktisch jemand, der hat die auf, der sagt, boah, geil, es ist unfassbar, unglaublich. Ja. Und dann stehst du daneben und kannst das nicht sehen.
Das
ist wie diese Fernrohre an den Aussichtsplattformen, wo du Geld zahlen musst und jemand guckt und sagt, boah, und dann wollen natürlich auch alle glotzen.
Kleine Einschränkung, also man kann die jemand anderem aufsetzen, es ist aber dann ein sehr rumpeliges Erlebnis wohl, die sitzt da nicht richtig, da fällt Licht rein, das ist dann irgendwie die halbe Experience.
Also das Ding ist, ich will nur mal sagen, ich bin ja nur praktisch in der Steinzeit von diesen Dingern habe ich ja angefangen damit.
Ja.
Und Licht reinfallen, das war unser kleines Problem, es soll mal scharf sein.
Unser!
Und unser, wir.
Damals.
Ich und Olli Schulz, als wir auf dem Parkplatz von der Fernsehwerft gesessen haben und Olli mir das Ding aufgesetzt hat, im Auto und gesagt hat, kannst du das glauben? Und ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Das hat mich begeistert. Und in Ollis Karre haben wir gesessen, weißt du, und kurz sitzt du dann da und sitzt in einem Haus auf einem Berg, in einer Hütte und sie hast einen riesen Fernseher vor dir, digital natürlich, kannst darauf Filme gucken und man riecht nicht mal mehr, dass Ollis Aschenbecher schon wieder voll ist im Auto. Das ist alles weg in dem Moment. Und deswegen glaube ich, dass wenn da so ein bisschen Licht reinfällt und das so ein ganz bisschen nicht richtig sitzt,
ich weiß nicht. Darf ich jetzt zu Punkt Nummer 1 kommen? Der nervigsten Sachen.
Ich bin jetzt schon so abgefuckt.
Das Schlimmste ist, angeblich, ich kann es nicht glauben, das muss sich noch ändern.
Fuck uns nicht ab!
Fuck mich ab, sagen sie dir.
Also, die Brille muss, um das richtige revolutionäre Erlebnis zu haben, was ich auch glaube. Denn ich traue Apple zu, dass wenn die das angehen, ist das ein ganz anderer Schnack als das, was man bisher
kennt. Ey, jetzt snitch hier nicht rum, damit du die kostenlos kriegst.
Ich krieg die nicht.
Bleib bei der Wahrheit.
Krieg ich nicht. Das Schlimmste ist, die legen so einen Wert darauf, dass die ordentlich angepasst ist, dass man sie angeblich nicht einfach bestellen kann.
Och nee, da bin ich raus. Du musst in den Shop und dich von diesen freundlichen Sektenmitarbeitern da so voll quatschen lassen.
Nein, eine halbe Stunde.
Nee.
Eine halbe Stunde.
Nee, raus.
Du brauchst einen Termin im Apple Store.
Ich liebe
das.
Und kriegst eine halbe Stunde eine Einweisung.
Ich lass mich doch da nicht am Gesicht rumfummeln
von
diesem freundlichen Idioten da.
Er ist der Typ, der in so einem Laden da die Seife ausprobiert, da in Hackschen Hülsen.
Das war ein Versehen bei dem Laden, weil ich nicht wusste, dass da Mitarbeiter, weil man eine Seife kaufen will, einem einfach die Hand waschen und einem ein ungewolltes, erotisches Erlebnis bescheren.
Also ich, meine Oma zum Beispiel, als die die hat ein iPhone dann bekommen, damit sie Fotos kriegen kann von uns und so. Und sie ist dann immer, da gab es in Oldenburg, das gibt es glaube ich gar nicht mehr, so ein inoffizieller Apple-Laden. Der hieß irgendwie Internet Point oder so, ne? So ein Laden halt. Und da gab es dann einen Mitarbeiter, ich habe den natürlich nie gesehen, aber meine Oma hat immer von dem Mike gesprochen. Und der Mike, der stellt mir das ein. Und
das ist dann gar nicht Tim Cook selber, ja?
Nee, nicht Tim Cook selber. Mike in Oldenburg hat dann immer, dass meine Oma mit dem iPhone hinge, hat gesagt, der Mike, der muss mir das mal wieder einstellen. So. Als müsste man alle paar Wochen die Schrauben nachziehen, damit es wieder funktioniert. Ja. Und die ist also andauernd mit dem Ding da hingegangen, hat gesagt, Mike, kannst du mir das mal wieder hier richtig einstellen, hier an dem iPhone, ne? So, und dann ist sie da hingegangen und der Mike hat das immer so gemacht, dass am Ende sie immer so mehrere Wochen, bis halt praktisch das WhatsApp wieder ausgeleiert war, konnte sie immer mit uns so Fotos schicken, dass der Mike das dann wieder ordentlich die Scharniere da reingemacht hat. So. Aber also es gibt diesen Service da, ne?
Und du musst Mike, Schmidt.
Nee, was ich gut finde ist, dass ich zum Beispiel jetzt, du bist ja einer, du nimmst den Tag frei und liest alles im Internet, was dazu gibt.
Mhm.
Und erst dann, wenn du alles weißt, dann drückst du auf den Anknopf.
Ja.
Ne? Ja. Bei mir ist anders. Ich komme nach Hause, reiß das auf, schmeiß den Müll in die Ecke, setz das Ding auf, drück auf On und will, dass es losgeht. Ja. Und das sorgt meistens.
Erlebe ich mal den Akku voll auf.
Ich weiß, es ist ganz akkurat.
Es sorgt meistens dafür, dass ich das Ding nicht optimal benutzen kann. Das weiß ich auch. Wenn ich jetzt aber gezwungen werde von diesen Leuten, dass die mir das einmal erklären, ich praktisch eine kleine Schule mache und dann auch wirklich das Erlebnis habe und nicht darauf angewiesen bin, dass ich so das, was ich intuitiv richtig gemacht habe, erlebe, das ist doch gut.
Ich finde es eine grauenvolle Vorstellung.
Grauenhaft. Ich hätte 80% der Sachen in meiner Wohnung nicht, wenn das mit einer Schulung einhergeht.
Ja, das ist für Toaster, mich absolut, braucht man keine Schulung.
Nein, allein das ist so eine Schulung.
Bei sowas?
Will keine Schulung. Hier, so Thermomix kriegt man auch nur, weil man da so eine Schulung macht.
Ja, dann kauft man keinen Thermomix.
Ich will keine Schulung. Ja.
Musst da Leute in deine Wohnung lassen.
Kein
Fall, du hast doch einen Thermomix.
Ja, den habe ich aber von meiner Mutter gemacht.
So.
Hat die dich beschult?
Mayfield hat die Schulung selber gemacht. Ja.
Irgendwann.
Hast du Homeschooling gekriegt?
Ja. So, wie viele Kackwürste kriegt jetzt die Apple-Brille jetzt, so wie wir sie
aber
noch nicht gesehen haben?
Aber ist das der Hauptbummer? Ist, ist da die Kritik zu Ende?
Und gibt's noch mehr?
Dann, egal. Dann bin ich immer noch on
super
fire.
Super scheiße. Ich sag super scheiße.
Ich glaube, da ist die Kritik zu Ende. Man muss aber noch im Gedächtnis haben, das ist jetzt die erste Generation.
Zu wahrscheinlich teuer, ist es kein anderer kann es aufsetzen und man muss im Laden. Das sind die drei Sachen, die scheiße sind oder was. Ja. Das ist doch egal alles. Also
ich glaube trotzdem, es wird revolutionär, also wirklich. Mhm. Es wird aber so ein spitzes Publikum nur, eine spitze Zielgruppe, wird das irgendwie haben. Das, ich bin gespannt, ob es Apple schafft, die Technik wirklich da so marktreif zu schaffen, wie das jetzt das iPad ist. Also.
Ja.
Das ist einfach noch so teuer, weil die Technik halt wirklich krass, also du steuerst das ja wirklich mit Fingergesten.
Blabla, kaufst du es dir trotzdem?
Ich warte ab. Ich bin auch in Lauerstellung.
Quatsch.
Blabla. Ich kenne meinen Pappenheimer.
Er
macht jetzt hier so, weil er will nicht zugeben, dass er da 4.000 Euro versenkt.
Er hofft, dass er doch umsonst kriegt.
Nein, der muss das kaufen.
Wenn er jetzt schon sagt, dass er das kauft, dann geben die ihm das nicht, weil die das Geld
haben. Also,
ich werde das kaufen.
Es kauft Klaas.
Ich werde das kaufen.
Dann guckst du da mit dem Licht durch, sagst, boah, geil, dann kaufst du das auch.
Ich werde es kaufen, weil es wirklich...
Soll ich die Schulung bei euch machen?
Wie bei uns.
Bei uns?
Ja, weil ich habe ja die Schulung schon gemacht, dann kann ich euch das
beibringen. Ja, dann kannst du uns schulen. Sag denen das mal, dass du dein Schulungszertifikat hast.
Ist das dann wie bei Vorwerk und so?
Ja, das ist wie ein Pyramidensystem.
Dass wir uns zu 10 treffen bei mir? Und dann kriegt
bei dir würde ich eine Schulung machen.
Bei so einer Tupper-Party meinst du?
Bei Klaas würde ich auch eine Schulung machen.
Eine Sextoy-Party.
Nee, jetzt hört auf.
Wie bei RTL 2.
Ich habe noch eine Frage dazu.
Ja?
Immer wenn eine Revolution ansteht in der Menschheitsgeschichte, ne, dann gibt es einen Mutigen. Das ist so Reinhold Messner. Erstmal ohne Sauerstoff da auf den Berg geklettert. Ne? Ja. Dann irgendwie
angeblich.
Neil Armstrong und
angeblich.
So, ne?
Ja. Ne, war 30 Meter daneben. Ne?
Das kann ich auch.
Ja, aberkannt.
So. Jetzt frage ich euch, wer ist der Erste, der mit der Apple Vision Pro im Zug oder Flugzeug sitzt?
Klaashofer Umlauf.
Nee, hier, Bill Kaulitz.
Carsten Maschmeyer. Ey, 100%
nee, Frank Thelen.
Frank Thelen und Carsten Maschmeyer, die machen es als Erstes.
Also Bill Kaulitz hat die auf, aber hat die aus, weil er benutzt sie gar nicht. Nur weil die cool aussieht.
Ja.
Der setzt sie nur aus Style-Gründen auf.
Chiago hat echt jetzt einen Vorteil. Weil er kann jetzt bei seinen ganzen Konzerten kann er irgendwie geil Netflix benchen.
Richtig.
Für den ist das geil.
Letztens ein Bild gesehen von Chiago im Skiurlaub. Das ist natürlich top, ne?
Ganz gemeinte Frage.
Ja, aber wie sollen wir die beantworten?
Ich glaube, Apple spekuliert darauf, dass dasselbe passiert wie in unserer Jugend mit den Handys. Da hat man jeden für geisteskrank erklärt und wollten einweisen lassen, wer ein Handy hatte.
Ja.
Weil es war so teuer und so ein albern.
Ja.
Und wie kann
ja,
man
das war peinlich, wenn das geklingelt hat.
Peinlich, da mit dem Riesending darum.
Es war gesellschaftlich nicht akzeptiert, dass irgendwo was klingelt.
Ja, und heute ist es ja, ne, müsste ich nicht drüber reden. Und ich glaube, darauf spekuliert Apple, dass sie es irgendwann schaffen, das so zum Durchbruch zu bringen, dass jeder im Flugzeug einfach automatisch seine Apple Vision Pro aufsetzt und los geht's.
Also ich würde es machen.
Also
als Erster. Wenn du weißt, was das Ding kostet, was jeder...
Was ist das für ein kleingeistiger Scheiß? Wenn man das hat, dann kann man das aufsetzen, wo man will. Da wäre mir das doch wurscht, ob im Flieger, ob ich das Ding aufsetze.
Die 4.000 Euro Nummer,
das ist ja scheißegal.
Also da gibt es auch, ich sag mal, teure Laptops, die da irgendwo aufgeklappt werden. Also ich glaube, das ist jetzt nicht, es kostet ja nicht eine Million. So, also es ist jetzt nicht eine Stradivari-Geige, mit der ich da vorne da in
4.000 Euro, das setzt ihr euch mal eben auf dann.
Hä? Kapiere ich nicht.
Wenn ich das hätte,
du fährst ja auch mal eben mit deinem Auto rum.
Ja, das kostet auch mehr als 4.000 Euro.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja.
Also das, ich glaube, wenn das, es geht ja nur darum, ob man halt aus, also weißt du, man sieht ja aus wie Jan-Josef Liefers bei Wetten, dass, wenn man das Ding auf hat.
Ja.
Ne, das sieht ja aus, wenn man...
Lächerlich.
Als wenn man eine Taucherbrille auf hat.
Ja.
Und das ist, ich habe doch zum Beispiel, kennst du nicht mein eines Kissen, mein Reisekissen, kennst du doch, ne?
Ja.
Ich habe so ein Kissen.
Da ist Ansa.
Ja, aber du kennst doch mein Reisekissen.
Ja.
Und das ist so ein, das ist wie ein, eigentlich wie so ein, wie so eine Kapuze, die aber vorne nur so ein ganz kleines Loch hat, wie Kenny aus South Park.
Ja.
Und dann setzt man sich das so auf und es ist eigentlich wie so ein Kissen, was einmal rund um den Kopf geht und es ist nur so ein kleines Loch zum Atmen. Das sieht ein bisschen aus wie die Freundin von Kanye West, wenn ich das aufhabe.
Ja.
Und das ist super praktisch.
Ja.
Das ist wirklich, besser geht es nicht.
Toll.
Und es wäre eigentlich für Flugzeug und Bahn wäre das Richtige. Ich setze es aber nicht auf, weil es wirklich zu beschissen aussieht.
Nee, das würde ich mal. Weil ich wollte gerade fragen, es ist ja so, am Wochenende hast du mich ja, Klaas, dieses Wochenende bin ich ja bei dir, ne?
Ja.
Weil wir fahren ja nach Österreich, ne?
Ja, genau.
Du hast mich. Schmitti ist mit Christian Dürn in Südafrika, der macht mal sein Ding, ne? Bisschen Bussi Bussi, Knutschi Knutschi, ne? Aber Klaas und ich, wir sind auf drei. Wir sind unterwegs und wir werden ja vielleicht auch ein Flugzeug benutzen. Und da würde ich dich ermutigen, das Mützchen mal aufzusetzen.
Ja.
Dann kannst du dich gemütlich an meine Schulter kuscheln.
Das ist ja nicht so ein langer Flug. Das ist nämlich das Ding, wenn man auf einem langen Flug in Urlaub fährt und dann machen die irgendwann das Licht aus.
Ja.
Ne? Und dann sind dann
kann
eh,
man das aufsetzen.
Die drumherum haben dann schon einen vierten Sekt bestellt und so. Und da ist eh schon so eine Art Dämmerstimme und da macht dann irgendwann jeder, was er will. Das ist der Moment, wenn dann irgendwann einer da die Socken auszieht und so. Dann kannst du auch die Apple Vision Pro
aufsetzen.
Dann
kannst du das auch aufsetzen.
Gerade wenn man sich so einen Business-Class-Platz so vollgemüllt hat irgendwann. Ne?
Ja, das, schon das, so sechs, kennen, das kennen alle
Wer
Hörer.
Kennt es nicht?
Wer kennt, Wer kennt es nicht? Ne? Das ist richtig hier aus der Welt der Hörer. Ne? Da holen wir sie richtig ab. Hieß es immer früher beim Jugendradio, bei Fritz, immer die Leute abholen, wo die sind. Auf dem Weg zur Ausbildung, auf dem Weg zur Arbeit und das machst du wirklich fantastisch.
Du bist kurz vor Sophie Passmann.
Was macht man denn, wenn man das Mahagoni zerkratzt hat aus Versehen?
Nee, es gab bei uns, es gab in Oldenburg eine Familie, die hatten ein Lampengeschäft, ne?
Ja. Die hießen, die haben mal witzige Namen.
Die hießen Probeleit.
Ich hab mal die ganze
Liebe probiert. Grüße.
Ja, klingt wie ein Gas.
Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, genau. Und es gibt doch den schönen Satz, da muss ich immer wieder dran denken, weil da ging es nur darum, praktisch sich von Oldenburger zu erzählen, dass die Probeleits Kohle haben.
Ja,
mittlerweile weiß ich nicht mehr, ob das Lampengeschäft noch so läuft, aber es war so sehr prominent platziert. Und dann sagte man sich so, die Brovelights, die heizen nur mit Mahagoni.
Ja,
ja. So ist das machen die Brovelights. Ne? Ja, und so
also ist das. Wenn wir dann Bumper machen, so Stories aus der Business Class.
Also, von Business Class, ja.
Ich weiß nicht, wie laut
man
da
hoch ist. Ich will jetzt einmal wissen, wo kriege ich diese Mütze?
Mr. Wasserflugzeug will mir hier meine Storys abgraben.
Ich gerate in Todesgefahr, sobald ich sowas betrete, was ein bisschen mit Luxus zu tun hat.
Also ihr widert mich an, ihr Dagoberts. So, Klaas, ich möchte gerne den Link zu diesem Mützchen haben. Ich finde, das klingt gut und ich schäme mich nicht, die zu tragen. Also, würde sich schämen, wenn ich das neben dir trage am Samstag?
Gar nicht.
Wir fliegen?
Überhaupt nicht. Nö. Finde ich witzig, wenn du dich da zum August machst.
Okay.
Muss ich richtig herzlich lachen.
Ja, das kann ich machen für dich.
Ja. Ich kann ja meine mitbringen.
Und trinken wir dann abends auch einen kleinen Lütten?
Einen Lütten?
Ja.
Ja.
Wo fahrt ihr denn hin?
Ich bin da, ne, wir sind eingeladen.
Wo denn? Von wem denn?
Das ist sowas, ein Event.
Eine Privatperson?
Nee, erzählen wir dann nächste Woche.
Genau, wir müssen ja erstmal erleben.
Okay. Hat mit Skiern zu tun.
Ja,
mit
weiteren Sinne.
Im weitesten Sinne.
Gewissen Schluffen.
So ist das.
Ja.
Die Winterfüße.
Da gucken wir uns das mal an. Ja. Mach du mal mit Christian Dürr in Südafrika erstmal deine wohlverdiente Pause, Schmidt. Ich bin dann nächste Woche bei dir. Dann gehen wir zusammen ins Tobeland.
Okay.
Na?
Stimmt.
Ja.
Tobeland Hertha.
Genau.
Ach was.
Ja,
wir gehen zum Fußball. Hertha gegen Kaiserslautern. Pokal.
Ja.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen?
Ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ich mag es auch gerne.
Ich ist was, was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert. Und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man wirklich mal buchstabieren. Nong Shim. Also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe. Intensive Shin-Schärfe. Daher kommt das. Bissfeste Nudeln und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln.
So, ja.
Ne? Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach. Ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern. Machst ein paar Toppings rein, wie man es auch von Ramen im Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht.
Mhm.
Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist. Das stimmt nicht. Probiert's doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmidti, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage jetzt noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt's in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ich habe, wir haben mir was Neues abgeguckt von unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Ja.
Der hat nämlich eine sehr gute Art, weil der muss ja andauernd momentan Interviews geben, wo er immer sagen, er ist in einer blöden Situation, also grundsätzlich, ne? Aber er hat natürlich jetzt eine Herausforderung immer zu meistern. Er muss Interviews geben, er muss sich gerade machen.
Ja.
Darf sich nicht verstecken, wie manch anderer in der Regierung, macht er auch nicht, ne? Sondern ja. Er sagt ja dann zu allem was und irgendwie.
Das finde ich echt doch toll. Ja, egal was ist, er äußert sich und das immer, finde ich.
Ja, voll, ja, total. Finde ich auch sehr gut, bin ich auch totaler Fan von. Ja. Und auch, das ist auch interessant, sich Interviews anzuhören, weil sie A, gut sind, also weil er sagt, was ist, so, das, was man hören möchte, auch in der Sprache, die man versteht. Aber er hat natürlich, er kann ja nicht einfach sagen, ja, alles ist scheiße und ich forme jetzt aus der Scheiße ein Männchen und so ist es eben, sondern man muss natürlich auch sagen, was gut läuft und was bedauerlicherweise nicht so gut läuft. Und dafür muss man gute Formulierungen finden. Und die Formulierungen müssen aber glaubhaft und echt sein, also so, dass man sagt, okay. Und da hat er was gefunden, da bin ich, das ist so ähnlich wie Robbie Williams, der gesagt hat, you did it again, ne? Wenn ihn ein Freund fragt, wie war es auf der Bühne, wenn es eigentlich scheiße war.
Ja.
Ne? So. und der sagt jetzt immer in Interviews, ich würde es mir anders wünschen. Das ist toll.
Das ist gut.
Das ist sehr
das
gut.
Das ist gut.
Ich würde es mir anders wünschen.
In Klammern,
wünschen.
Nicht gesagt, es ist scheiße.
Nee, es ist alles drin. Ja. In der Formulierung, ich würde es mir anders wünschen, heißt,
ja, sehr gut.
Ich sehe es
sehr
genau gut. Wie Sie. Ich arbeite daran, dass es anders wird. Ja. Es geht momentan
nicht
anders.
Ich habe es auch nicht zu verantworten.
Ich habe es nicht zu 100% ne, verantwortet. Ja. Es liegt nicht in meiner Macht, was auch immer. Entweder die Umstände verhindern ist, die von externen Gründen verhindern ist oder vielleicht auch so das Miteinander in einer Regierung verhindert ist, dass das jetzt, ich persönlich, wenn ich das alleine entscheiden könnte, heißt das, dann wäre das bereits so. Aber aufgrund von Gründen, die ich jetzt hier nicht ausrollen muss, weil das ja wieder neue Diskussion nach sich zieht, geht das nicht. Das heißt, man sagt, ich würde es mir auch anders wünschen.
Ja.
Das ist perfekt. Das ist genau wie Christian Ulm, der immer Sachen absagt mit, ich traue es mir nicht zu.
Oder ich kann es nicht besser von
Oder ich kann es nicht besser von Gottschalk.
Ja, das sind tolle Powersätze.
Ja, ich würde es mir anders wünschen.
Ja.
Das ist echt gut.
Sehr, sehr
Oder
gut.
Wenn ich zaubern könnte, wäre ich in Las Vegas. Ne? Ja.
Das ist natürlich auch super witzig.
Auch ein guter Powersatz. Ja.
Sehr gut. Total gut.
So.
Was so? Wer so sagt, hat eine Menge vor, sagt man doch, ne?
Das könnte auch so ein Satz sein, ne?
Wer so sagt, hat noch eine Menge vor. Was hast
das
du denn
ist
noch
heute
vor?
So ein richtig langer Tag, ne?
Ja?
Ja, so ein richtiger Horrortag.
Ah, ich mache heute was Gutes.
Was denn?
Ich habe heute, das kann man ja demnächst dann bestaunen, also es wird ein Langzeitprojekt von Late Night Berlin. Damit werden wir heute anfangen.
Ja.
Ich glaube, ich kann es verraten, oder? Warum?
Das kann man verraten, ja.
Unser Kollege Leon, der hat ja hier vor einigen Jahren angefangen, als vitaler, junger Mann mit rosigen Bäckchen.
Ja.
Könnt ihr euch daran erinnern?
Ja, Brad Pitt.
Brad Pitt.
Unser Brad Pitt.
Weißt du, wie der hier angefangen hat? Der hat mich auf der Straße im Friedrichshain gesehen und hat gesagt, hallo, ich bin Leon, hast du nicht einen Job? Und der war so sympathisch und so nett, da habe ich gesagt, ich höre mich mal um. Ja. Und jetzt arbeitet er hier.
Siehst du. Und dann hat er bei uns angefangen und das ist ein toller Mitarbeiter seit vielen, vielen Jahren.
Aber hier ist auch ein Moloch.
Hier ist ein Moloch. Und what happened? Berlin happened.
Ja.
Und man kann einfach so den Spaß der letzten Jahre, den kann man an Leon ein bisschen ablesen.
Ja.
Den er hatte, den Spaß der letzten Jahre, kann man an Leon ein bisschen ablesen. Nicht schlimm, aber so, dass man sagt, den kann man ablesen. Und was ist der Grund dafür? Der Grund ausschließlich Zigaretten.
Ja, aber auch Bier. Hat er schon aufgehört mit.
Ja. So, aber die Zigaretten sind immer noch, stehen immer noch.
Ja, weil die Zigaretten sind stimmt.
Die Zigaretten stehen immer noch zwischen ihm und dem rosa wangigen jungen Mann, der damals angefangen hat hier. Ne? Zigaretten ziehen einem die Farbe aus dem Gesicht, das weiß jeder.
Ja.
Und wenn man die eine Zeit lang weglässt, dann kommt es auf einmal zurück.
Genau.
Ne? Und wir möchten praktisch ihn rekolorieren, wie man das so mit alten Aufnahmen
der
macht.
Der Gel
ne?
muss raus.
Ja. Der Gel macht weiße Gardinen schmutzig. Und grau. Und so ist es da eben auch. Und wir möchten ihn wieder praktisch mit
zu alter Blüte.
Zu alter Frische führen. So, und die Fenster seiner Persönlichkeit aufreißen und den Frühling reinlassen. Und deswegen werde ich ihm das Rauchen abgewöhnen.
Ja.
Und ich habe jede Menge Methoden, wie ich ihm das Rauchen abgewöhnen kann. Ich habe mich zusammengetan mit ExpertInnen rund um den Globus, die also wissen, wie man aufhört zu rauchen. Jetzt nicht, ne, klar, aufhören zu rauchen heißt einfach nicht mehr rauchen. Ne? Es scheint so leicht, etwas nicht mehr zu machen. Aber es ist eine krasse Sucht und ist auch bei ihm dann mehr als nur eine Angewohnheit. Aber er sagt jetzt, halt, stopp, Schluss, aus. Ich möchte nicht mehr.
Sagt er das?
Ja,
sagt er.
Oder habt ihr es erfunden?
Nein, es ist so, das sagt er später, wenn er davon erfährt.
So ungefähr. So.
Ja. Eine Annahme, ne?
Nee, er muss ja erstmal die Nachricht bekommen und dann ist er auch bestimmt einverstanden.
Also welche Nachricht? Dass er darauf
Lust hat. Dass jetzt gemacht wird.
Der Podcast kommt ja erst morgen und heute drehen wir, heute ist ja Donnerstag.
Ja.
So, und heute drehen wir und heute kriegt er praktisch, also dass ihm sein letztes Zigarettchen schon gebrannt hat, das weiß er gar nicht.
Nee. Ach so. Das ist so ein bisschen Pflaster mit, du zack ab.
Ja, genau.
Und klasse, wirklich
Nikotinpflaster abziehen.
Gute Sachen vorbereitet und wirklich Expert in neueste Technologien kommt zum Einsatz.
Schreibt er auch ein Buch dann?
Das kann er machen, hat er Zeit dann.
Ja.
In der Zeit, in der er normalerweise hier im Regen, im Nieselregen hier
qualmt
hätte, kann er ja ein Buch schreiben, zum Beispiel.
Und ich glaube, das wird viele Menschen inspirieren, die das sehen.
Ja.
Und die Methoden kann man auch alle einfach zu Hause nachmachen. Das ist wie im IT-Buffet.
Und ich kann mich aufspielen.
Ja.
Ist auch gut.
Ja.
Ich kann mich da wichtig machen. Ist auch wichtig für mich. Ne? Ist auch gut.
Also das ist doch was.
Ja. Also, das mache ich. Und deswegen ist das für mich irgendwie eine schöne Geschichte.
Finde ich gut.
Freue ich mich drüber. Ne? Ich habe gestern gedreht in so einem Trampolinhaus.
Mhm. Was ist ein Trampolinhaus?
Das ist so wie so ein Tobeland für Kinder.
Mhm.
Also
das ist eine stickige Halle und da sind viele Trampoline.
Da sind super viele Trampoline mit verschiedenen, die sind dann so schräg und große Trampoline und Trampolinfeld.
So wie Ninja-Warrior-Parcours oder
so? Ja, sowas, genau. Aber halt hauptsächlich für Kinder. Ne? Da gibt es dann so eine Grube, wo die so reinspringen können und so weiter. Da gibt es so einen Turm, da kannst du dann in so ein Ding da rein. Und da haben wir halt gedreht. So.
Ganz kurz, das heißt, bevor du es weitererzählst.
Ja.
Ich will gar nicht wissen, was ihr da gedreht habt, was der Inhalt.
War nicht
ich
so
weiß
schlimm,
nur,
war
es nicht wird so nicht ausgestrahlt. Es klingt nämlich jetzt schon so scheiße, dass wir das wieder, das nein. wird dann so ver. Ja, guckt es, da jeder auf den Boden und dann schieben wir es unter,
ist,
unter
nein, 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 es ist
der
auch,
Tür durch.
Es ist auch nicht, da war nichts Großes gedreht, es war so Teil von etwas und ich war relativ schnell fertig, musste dann aber dort warten. So viel kann ich sagen.
Ja.
Und dann stand ich da und hatte also die Gelegenheit, mir da alles anzuschauen. Und dann ist mir aufgefallen, das ist natürlich, da sind hauptsächlich Kinder. Und das ist auch witzig, denen dazu zu gucken. Ne? Die hüpfen da rum und so kann man sich so selber so super vorstellen, wie man da mit 5, 6, 8 Jahren.
Das machen die bestimmt ganz leise und konzentriert.
Ganz leise
und
konzentriert, da kannst du eine Stecknadel fallen hören. Natürlich. Und die trinken auch zwischendurch nicht so Slushies und so. Ja. Also insofern ist das alles in Ordnung.
Gut drauf,
Und dann sind also hüpfen die rum. Und dann ist mir aber aufgefallen, es gibt also eine zweite Gruppe von Menschen, die da auch springen. In diesem quietschbunten Trampolinhölle. Mhm. Ne? Und das sind also Erwachsene. Erwachsene und zwei Kategorien von Erwachsenen. Einmal sind es Väter. Väter, die mit Kindern da sind, wo mehrere Väter praktisch da sind und dann mehr und enthusiastischer hüpfen als die Kinder. Irgendwann können die nicht mehr anders und ziehen sich ihre Socken aus und dann laufen die da so, dann laufen die da so barfuß, laufen die dann da so rum und hinterlassen so kleine so Abdrücke, weil die so heiße Füße haben.
Und
hinterlassen die so Abdrücke.
Jetzt kann ich wirklich fast kotzen.
Auf so roten Gummimatten.
Und so riecht's dann da auch.
So riecht's dann da auch. Weißt du, so Abdrücke, die so für 3 Sekunden da sind und dann verschwinden.
Ja.
Und so machen die das dann und dann sind die so grauhaarig, so borstig, weißt du, so frühergraute, so 45-Jährige, die aber schon graue, borstige Haare haben.
Aber machen die das, um so ausgestellten Spaß mit ihren Kindern zu haben oder weil die selber so infiziert werden vom Springvirus?
Das ist das Ding, genau. Das ist, die Kinder sind eigentlich nur die Eintrittskarte in diese Welt.
Ach so.
Und die sollen dann da in der Ecke da ihr Ding machen, weil die Väter dann mittlerweile sich verlieren darin, sich dann zu duellieren und dann musst du praktisch fast...
Das macht mich wütend.
Dann muss, ja, mich auch. Und dann musst du praktisch aufpassen, dass nicht irgend so ein Vater, also ne, ich sehe ja dann den Stress der anderen da und die Kinder müssen dann gucken, dass nicht so ein 1,80 großer Klops da auf die drauf fällt, weil der dann da sein Salto üben will in so einer Sprunggrube. Das ist alles blau, gelb, rot, grün, das ist für Kinder.
Also wenn die Checkerfrage lautet, ob das Arschlöcher sind?
Ich kenne die ja nicht, ich habe mit denen nicht geredet, aber...
Was soll das?
Aber das sind so welche, die auch so laut sind und die dann so, wo man auch, die schwitzen dann natürlich auch in ihren T-Shirts. Denn irgendwann kommt der Moment und dann fällt mir auf, die haben ja schon eine Jogginghose an. Die haben das geplant zu Hause. Die haben sich gar nicht so mitreißen lassen. Die haben gedacht, super, fahren wir hin, springe ich auch. Und dann haben sich auch welche kennengelernt da, die dann zusammen da gesprungen sind, wie Kinder, die sich im Freibad kennenlernen und sagen, wollen wir Pommes zusammen essen? so Erwachsene, wo man sagt, die Freundeskreisbildung ist ja wohl abgeschlossen jetzt hier. Woher kennst du denn den Martin? Den habe ich im Trampolinpark kennengelernt.
Oh, das
letzte
jetzt,
Woche. Und jetzt
mit so
gehen wir
Thema
immer,
jetzt noch kommst, ey.
Das war mit
so einen langen Tag vor mir und dann kommst du mit so einem Thema noch.
Ja, aber.
Warum machen die da nicht ein Schild, dass es verboten ist? Zum Beispiel?
Weil es nicht verboten ist.
Klaas, du machst ein Schild, laminierst das Schild hier im Büro und wenn du das nächste Mal da bist, klebst du das da einfach hin.
Und da steht, grauhaarige
Borstis.
Grauhaarige Borstis sollen hier nicht springen. Ja. Ja. Sollen nicht.
Ja.
Ja.
Das fände ich gut.
Kann ich machen, ja. Aber das heißt nächstes Mal, ich bin ja nicht mehr.
Was naja, stimmt, das ja. Problem gar nicht.
Das Problem gelöst, aber manchmal guckt man, zoomt man ja so rein ja. In so eine Subkultur, wo man dachte, also dass es euch gibt, hätte ich nicht gedacht. Das denkt man in Berlin ja oft. Ne, wenn man so Leute sieht, die so irgendwie ja. in einem Club nicht reingekommen sind, wo man denkt, in dem Outfit, wo willst du denn jetzt hin?
Ja.
Da kannst du ja nicht mal zu McDonald's. Man müsste eigentlich, müsste man nämlich einen Club machen, das habe ich letztens so gedacht. Weil es gibt da ganz oft Leute, die sich da sonst was wie aufbrezeln da fürs Berghain oder so. Ja. Oder für so andere Läden hier so. Ne? Stell dir mal vor, du machst zu Hause, du nimmst dir jetzt vor, am Samstag gehe ich auf so eine Fetischparty hier. So irgend so eine Techno-Sex-Mischparty hier,
ja.
Die es ja immer in Berlin gibt. Und dann machst du dich da zurecht und siehst aus wie... Weiß ich auch nicht, so die Mutter aus 101 Dalmatiner, aber in sexy, mit Lack und Leder und so, mit irgendwelchen Ketten auf dem Rücken. Und dann lassen sie dich da nicht rein.
Ja, das ist.
Also
das
dieses,
ist ein
dieses
Shame,
nach Hause kommen, ne? Entweder, genau, weil du denkst, du kannst nicht mehr an Döner laden, weil das einfach unpassend ist. Und wenn du dann zu Hause wieder bist und dir dann in einer halbstündigen Prozession da das alles wieder abtakeln musst, um zu sagen, jetzt ziehe ich mir die Jogger an und guck dann doch Dschungel. Ne? Also so ausgebremst vom Leben, das muss ein komisches Gefühl sein.
Du willst einen Club eröffnen, wo all die Leute eingesammelt werden.
Genau, wo man einfach so eine Art Sammelbecken hat für die, die nicht reingekommen sind.
Vielleicht auch so ein Park and Drive. Nee, das ist ein Park and Ride.
Ja.
Also das heißt, du fährst mit einem Sprinter, kannst du so um die Häuser fahren und die alle auflesen. Ne?
Ja, wo die direkt, weißt du, also von 10 Leuten kommen ja 8 nicht rein beim Berghain und nicht, weil das irgendwie komische Leute sind, sondern weil es das die Politik ist sozusagen. Dazu, ja. Und die 8, also ich würde ja 8-mal so viel Umsatz machen, die 8 hole ich mit einem Sprinter ab.
Das
und fahr die direkt in den nächsten Club. Der sieht genauso aus. Es ist genau dasselbe. Läuft dieselbe Musik. Da stelle ich auch nochmal 2 so Türsteher hin, die so ganz genau gucken, aber jeden reinlassen.
Ich bin begeistert.
Das ist die beste Idee, die du je hattest, glaube ich.
Alles klar. Wer will investieren?
Ich bin dabei.
Investieren direkt. Ey.
Der Erfinder vom Schmitzel ist mit dabei. Investieren auch Sie.
Dein einziger Konkurrent könnte die Apple Vision Pro sein, die dann so das Berghain oder einen Club halt simuliert.
Oder halt jeder andere Bumsladen hier in Berlin. Ne?
Ja, richtig.
Ja. Das könnte der kleine Pferdefuß daran sein. Eine Sache will ich nochmal sagen, und zwar finde ich es eine wirklich mutmachende Begebenheit, was man so mitbekommt, wenn man in den letzten Tagen oder vor allem am letzten Wochenende sich so angeschaut hat, was auf den Straßen in Deutschland los war. Es gab nämlich wahnsinnig viele Demonstrationen. Ja. Das ist ja das Wesen auch eine Demonstration, die jeder mitbekommen haben. Das soll ja auch jeder mitbekommen. Über 1 Million Menschen waren zusammengerechnet auf all diesen kleinen und großen Demos in ganz Deutschland, teilweise in kleinen Städten wie Pirna und so, weißt du, wo man wirklich noch mal eine andere Notwendigkeit hat, gegen rechts auf die Straße zu gehen. Und natürlich sind Demonstrationen nicht die Lösung des Problems, aber sie sind ein großer Baustein für die Lösung des Problems, aus verschiedenen Gründen.
Ja.
Und ich fand es, muss man wirklich sagen, so schön zu sehen, und ich finde es so schön zu sehen, dass diese gefühlte Übermacht, die manchmal im Internet ja vielleicht auch nur durch besonderes Engagement der rechten Seite so dargestellt wird, als irgendwie mehr gewichtet aus dieser Perspektive.
Ja, die tun so, als wäre die Mitte der Gesellschaft so stumme AfD-Fans. Und wenn man da sieht, wie viele Menschen auf die Straße gehen an einem Tag in ganz Deutschland, in allen großen Städten und sagen, nee, Moment mal, wir sind überhaupt gar nicht einverstanden damit.
Ja.
Dann finde ich ein wunderbar, dass man das so unterstreicht, dass das überhaupt nicht der Fall ist, was da behauptet wird.
Exakt. Und diese berühmte stumme Mehrheit, die eben gar nicht mehr so stumm ist und die jetzt, warum auch immer, so eine Initialzündung gefunden hat, um zu sagen, wir gehen jetzt auf die Straße und wir zeigen, was wir denken, was wir vielleicht bislang nicht laut genug gesagt haben, da tun sich alle zusammen, auch über alle Parteien, ehrlich gesagt, muss man sagen.
Das finde ich das Geile. Das ist keine Demo für die Ampel oder für eine linke Regierung oder Politik, es ist ganz klar, auch diese Abgrenzung zwischen, du kannst bürgerlich sein, du kannst konservativ sein, das geht alles klar, aber diese AfD, die vielleicht mal bürgerlich-konservativ angefangen hat, ist einfach nur unterwandert von richtigen Verfassungsfeinden.
Ja.
So, und dass man denen jetzt irgendwie mal die Stirn bietet, das ist wirklich was jedes, wie du sagst, wenn gerade in Pirna, in kleinen Städten, auch oft in Ostdeutschland, das macht so einen Mut, das zu sehen, es rührt einen fast und das ist wirklich unfassbar.
Aber das finde ich auch einen guten Punkt. Ich war vor 2 Wochen bei dieser Demo am Brandenburger Tor, die von Luisa da initiiert war. Und das, normalerweise sind Demos ja oft so heterogen und es merkst du, sind ein Typ Mensch, die jetzt sich einem Thema verschrieben haben. Und das war wirklich anders, weil, wie du es richtig sagst, es geht hier ja eher darum, für die Demokratie zu demonstrieren oder gegen Faschismus. Und da hast du wirklich gesehen, es waren so unterschiedliche Leute, die da gestanden haben. Das hat mich auch richtig glücklich gemacht.
Ja, genau. Ich habe es auch gesehen, habe mir es auch, also was heißt angeschaut, ich war also auch dabei, natürlich nicht bei allem, weil es so viele waren und man kann eigentlich sagen, also erstmal möchte ich sagen, wir als Baywatch Berlin möchten euch da draußen, die ihr da wart und da sein werdet auf diesen Demos, euch möchten wir mal herzlich grüßen.
Das ist so, ja, liebe Grüße.
Einfach sagen, das ist gut, dass ihr das gemacht habt, ja, und dass ihr das weitermacht. Und
jetzt müssen wir dranbleiben, finde ich.
Und jetzt, genau, also hiermit sind wir Freunde sozusagen. Das, wir haben ja, Joko und ich haben ja auch immer mal wieder gesagt, von wem wir nicht wollen, dass sie unsere Sendung gucken, weil wir gar nicht für bestimmte Leute überhaupt Unterhaltung bieten wollen. Und dann sollen die sich da ihre eigenen Leute da angucken, die ihre Witze erzählen, die halt nicht so witzig sind.
Ja.
Aber es gibt ja auch Menschen, für die man explizit gerne einen solchen Podcast zum Beispiel hier macht. Und das sind die, die zu diesen Demonstrationen gehen. Und darüber freue ich mich sehr. Also erstens möchten wir euch herzlich grüßen und euch motivieren und ermuntern, da weiterzumachen. Wir tun's auch.
Man darf nur einen Fehler nicht machen. Den habe ich bei dieser Demo gemacht. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich war eine Stunde zu früh da am Brandenburger Tor, weil ich war so in Demo-Laune und ich wollte so richtig so loslegen und ich war echt gut drauf, ja, an dem Sonntag. Es war, glaube ich, Sonntag. Und dann habe ich gesagt, es ist aber auch kalt und hier ist wirklich zwar niemand da außer mir. Und ich dachte, ein Ein-Mann-Demo ist jetzt auch nicht so eindrucksvoll. Ich muss einfach warten, bis es halt offiziell anfängt. Ja. Und dann bin ich in ein Restaurant in der Nähe gegangen und habe erstmal ganz gemütlich Mittag gegessen. Das war ein sehr, sehr feines Restaurant. Und dann fresse ich da so Mittag und dachte ich so, ach, so Wochenende, schafe. Trinke ich noch ein Glas Weißwein dazu. Habe ich Mittagessen Weißwein, dann dachte ich, oh, ist immer noch nach dem Essen da 20 Minuten. Trinke ich jetzt noch einen Kaffee. Und dann habe ich so gegessen und es war alles so schön, auch in diesem Restaurant, ein sehr schönes Restaurant. Und durch das Essen kommt man dann in so eine Gemütlichkeit, da ist man eigentlich gar nicht mehr in Demo-Stimmung. Da muss man erstmal wieder sich alles Revue passieren lassen, was da allein in diesem Hotel in Potsdam passiert ist. Und man muss dann erstmal wieder diesen Furor in sich erwecken und den Weißwein so langsam sich verflüchtigen lassen. Und wichtig, auch einen guten Platz. Man muss dringend einen Platz finden, wo man nicht ständig jemanden durchlässt. Und man muss ausstrahlen, dass man da auch länger stehen will. Ist auch ein wichtiger Demo-Hack.
Ja.
Weil sonst, wenn man so ein bisschen wackelig dasteht, dann ist man wie so eine Tür. Und dann gehen alle durch einen durch. Das ist richtig nervig, muss man aufpassen. Es ist mir gelungen.
Ja.
Und es ist ein schönes Erlebnis. Das kann man nur jedem empfehlen.
Das kann ich auch nur zurückgeben und das mal zu sehen. Und vor allen Dingen, was du gesagt hast, das möchte ich vielleicht noch einmal aufbringen, kurz. Du hast eine Sache gesagt, Thomas. Nämlich, was es tatsächlich bedeutet oder was es konkret politisch bedeutet. Ne? Was eine Demo politisch bedeutet, ist uns ja allen klar. Aber es sendet eben auch ein Signal an eher konservative Parteien, die manchmal mit gefährlichen Ideen hantieren.
Ja.
Formuliert es nochmal so, wie du das zu mir gesagt hast, weil ich das einen wichtigen Punkt finde für alle, die da hingehen.
Ja, ich finde, das ist ja immer, ich glaube, dass auch viele die Zuflucht in der AfD suchen, weil sie ihre bürgerlichen, konservativen Werte nicht mehr gefunden haben in anderen Parteien. Das ist bestimmt auch ein Teil davon. Und ich glaube, dass es darum überhaupt nicht mehr geht. Und man muss auch der Tatsache in die Augen sehen, dass es nicht mehr die bürgerliche, konservative Partei ist, die AfD, sondern es ist eine von strammen Nazis durchsetzte Partei. Und das ist, glaube ich, jetzt irgendwie was mir wahnsinnig Mut macht, dass das so nochmal durch diese Recherche vom Korrektiv ist das ihnen nochmal ganz klar vor Augen geführt worden. Und ich glaube, das ist auch eine Abgrenzung, hinter der man stehen kann und die man auch deutlich machen muss durch diese Demonstration. Ich finde es gut, wenn auch diese Demos fast ein bisschen nochmal eine Handreichung auch in die politischen Lager sind, zu denen man selber nicht gehört. Oder wo man immer Tag und Nacht gesagt kriegt, die Spaltung der Gesellschaft. Deutschland ist gespalten. Es gibt dies, es gibt da. Nein, es gibt eine große, große, breite Mitte. Und die mag sich unterscheiden. Die einen sind konservativer, die anderen progressiver oder liberaler oder was auch immer. Aber unterm Strich ist es die große Mehrheit in Deutschland, die Nein sagt zu so einem Nazi-Scheiß.
Ja,
so.
Und das ist ein gutes Signal, und das hattest du vor 2 Tagen, glaube ich, erzählt, das meinte ich, dass manchmal auch, jetzt auch in so Artikeln, manchmal auch von bestimmten Journalisten, aber eben auch, wenn man so ein bisschen tiefer in die konservativen Parteien hineinschaut, gibt es immer mal einen, der natürlich nicht ganz klar das ausspricht, aber immer mal so ein bisschen spielt mit der Idee, dass man vielleicht hier und da auch eine Koalition mal machen müsste. Dann fällt immer das Stichwort entzaubern, ne? Wenn die dann erstmal regieren müssen, dann wird man ja sehen, dass sie das nicht können, und dann wird sich das demokratisch ein Blödsinn so. Und ich glaube, das ist gut an diesen Demonstrationen, dass
sie sollen sich alle auch. Und Söder, wer auch immer, soll sich einmal fragen, so, okay, ich bin eh so ein Opportunist, ich bin eh ein Populist. Was würden meine Wähler mir wohl noch verzeihen? Und was würden sie gerne von mir hören? Und wenn auch solche Leute vor Augen geführt kriegen, dass sie, wenn sie das irgendwie, sie diese Brandmauer gegenüber Nazis nicht aufrechterhalten, dass sie dann auch nicht für uns sprechen können.
Ja, dass sie das um die Ohren fliegt. Man sagt ja im Kapitalismus immer, der Markt regelt. Ne? Angebot und Nachfrage und Machbarkeit. Und was machbar ist, das gibt der Markt dann her, und so schreiben sich die Gesetze von alleine. Ne? Das ist manchmal eine pervertierte Theorie, die da nicht dazu führt, dass mehr Gerechtigkeit herrscht, zumindest im Kapitalismus. Aber in der Politik ist es manchmal genauso. Es wird genau so viel gemacht von auf, ich sag mal, populistische Zuwendung angewiesenen Politiker. Wird das gemacht, was praktisch der Bürger, die Bürgerin den durchgehen lässt. Das heißt, wenn man so öffentlich mal so ein bisschen antestet in irgendwelchen Bierzeltreden, na, wie würden die denn reagieren, wenn wir hier mit der AfD auf Landesebene oder auf kommunaler Ebene mal so ein bisschen koalieren und ein bisschen zusammenarbeiten und zusammen. Und wenn da praktisch aus der breiten Mitte der zur erreichenden Wählerschaft immer das Signal kommt, wenn du das machst, fliegt es dir um die Ohren. Ja. Dann geht es gar nicht mehr darum, ob da irgendein moralisch verkommener Politiker eigentlich sagt, für meine Karriere mache ich alles, sondern wenn er an seiner Karriere hängt, dann entscheidet er sich gegen sowas, auch wenn das eigentlich seiner fehlenden Moral gar nicht im Wege stehen würde. Und das ist das Schöne, da regelt der Markt auch. Ja. Und zwar der Markt der vielen Menschen, die sich da hinstellen und sagen, mach das, und du bist dein Job als Erster los, und dann war es das mit Politiker sein. Und das finde ich auch schön. So, das sind alles die Dinge. Wenn ihr wissen wollt, wo es jetzt Demonstrationen gibt, weil jetzt ist natürlich wichtig, es müssen nicht mal 1 Million Leute an einem Wochenende auf der Straße sein, aber es muss weiter, es darf nicht aufhören. Und das wird ein interessantes Jahr, auch im negativen Sinne politisch. Das heißt, man muss jetzt dranbleiben. Das ist wichtig, dass das jetzt ein kurzes Aufflammen war und dann versiegt, sondern dabei bleiben. Es gibt eine
Seite. Da fällt mir ein. Am 3.2. ist in Berlin eine Demo.
Ja.
Und die, wenn ich das richtig verstanden habe, will man eine Schutzmauer um den Reichstag bilden, was ich ein wahnsinnig schönes Bild finde. Also so Hand in Hand, und man steht irgendwie, man steht um den Reichstag rum. Da frage ich mich nur, der Reichstag, der steht ja am Wasser.
Ja.
Und wie viele fallen denn da dran? Muss man da Sorgen haben, klar.
Die Apple Vision Pro aufsetzen, dann läuft einem da kein Wasser in die Augen. Und ansonsten könnt ihr euch mal informieren, und zwar Demokratim, also Team wie das Team, T-E-A-M, demokratim.org. Das ist eine Seite, die ich jetzt gefunden habe. Und da melden viele kleine Initiativen ihre Demos an, und man kann sich dort anschauen, wann wo eine Demo ist, auch in der eigenen Nähe. Also eine tolle Seite, guckt euch mal an, was da gemacht wird. Wahnsinnig tolles Engagement von all den Menschen, die das betreiben. Und da sind eben alle, und zumindest die allermeisten Demonstrationen, die stattfinden werden, verzeichnet. Und man kann gucken, okay, was ist bei mir in der Nähe, wo kann ich hingehen? Demokratim.org, wenn euch das interessiert, auf meiner Instagram-Seite, damit das Klaas Tobo. Da könnt ihr auch nochmal gucken. Da habe ich so einen Link da verlinkt, dann seht ihr das nochmal. Könnt ihr euch ja mal angucken und so.
Und nicht ins Wasser fallen.
Und nicht ins Wasser fallen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, lieber Jakob.
Vielen Dank.
Lieber Thomas.
Ja, ja.
Ja, Freunde.
Dankeschön. Ja. Dir auch natürlich.
Ja. Wir freuen uns aufs Wochenende.
Oh, ich freue mich so aufs Wochenende.
Alles gut. Und Schmidt freut sich auf seinen Arbeitstag. Ne?
Ja.
Er wird hart, aber fair, Schmidt. Er kann sich drauf verlassen.
Danke.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ich
glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
das, ja doch. Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
so. Weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube so, die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.